Hallo Stefan.
Hallo Lizzi.
Und herzlich willkommen an unsere Zuhörer heute vom Sonnendeck der Republika. Und wir haben einen Stargast. Der Stargast ist heute Jojo.
Hallo.
Sehr schön. Wir haben auch schon ein leckeres Bier gefunden, was uns heute zur Pause gedient. Es ist ein Neumarkter Lamsbräu.
Zisch.
Der wäre so ein besonders hopfiges Exemplar seiner Braukunst. Und
warum so viel? Prost.
Ja, Prost.
Wetter ist passend für die Sachen zur Republika, war ja nie schlechtes Wetter eigentlich, oder?
Wer hätte das gedacht? Vor 4 Wochen lag ja auch noch überall reichlich Schnee. Von daher genießen wir es, dass wir heute nicht im kleinen, vermieften Aufnahmestudio von Jim Pritlove sitzen müssen, sondern hier draußen. Auch wenn wir uns eben noch sehr angebiedert haben. Aber gut, wir nehmen einfach mal auf.
Ja
vielleicht, Jojo, wir haben uns nicht ganz zufällig getroffen. Ich glaube, ich habe dich heute Morgen schon anmoderiert. Was wir aufnehmen wollen, wir sollten dich, glaube ich, unseren Zuhörern noch mal vorstellen.
Tut das. Du bist ja auch nicht nur bekannt als Jojo, sondern auch vor allem als Beetlebum. Webcomic-Zeichner seiner Zunft.
Ja, bin ich. Ja, ich habe einen Webcomic. Beetlebum.de heißt ja seit 7 Jahren jetzt, glaube ich.
Okay.
Und zeichne da. Ich versuche täglich, meistens sind es so 2 bis 3 Mal die Woche.
Das klappt auch sehr gut. Also du bist ja sehr, sehr diszipliniert. Also ich muss sagen, ja. Wie viel Zeit steckst du da eigentlich rein unter der Woche?
So 1 bis 2 Stunden pro Comic quasi.
Also
ich zeichne es ja so meistens abends, kurz vorm Einschlafen.
Ach, daher kommt das.
Genau. Muss halt fertig werden und dann wird es fertig und dann gehe ich schlafen.
Mhm. Du hast ja auch verschiedene Figuren, die du dort so über die Zeit auch verfolgst. Neben dir selbst,
neben mir, und
deiner
genau.
Freundin. Haben sich dort ja verschiedene Charaktere schon herausgebildet, die sich besondere Beliebtheit erfreuen.
Das stimmt, stimmt. Stefan ist, glaube ich, auch dabei.
Einmal, Steven. Ja. Ich weiß, er
dabei. Bei dir weiß ich gar nicht.
Nee, ich war noch nicht dabei.
Komm jetzt.
Wollte er auf den Hamster hinaus.
Ah, der Hamster natürlich.
Hypno-Hamster. Hypno-Hamster.
Nee, das Haustier.
Ist mein persönlicher Favorit.
Ich glaube, für die Hamster kommen immer gut an.
Ich fand ja die Band, die großartig, weil auch dieses... Konzept mit diesen Strips ist, dass man einmal von unten und dann wieder komplett,
ja,
also wie so ein Buch lesen
tricky.
Muss.
Nach oben lesen.
Genau, also wir verlinken das.
Genau. Verlinkt das.
Ja, wie immer ist es natürlich für jeden, der sich im Internet tummelt, schwierig, einen Blog, einen Podcast zu machen. Schwierig ist immer das Thema Content. Da hast du natürlich...
Ich zeichne aus dem Leben für das Leben.
Genau. Sozusagen etwas voraus, weil sich bei dir der Content sozusagen schon anbietet. Du konntest das also schon immer oder hast du das mal irgendwie richtig gelernt?
Die Frage aller Fragen.
Fragen.
Ich habe das nie gelernt. Also ich kam ja 2005 dazu, das war so die Zeit, als so Blogs aufkamen und alle so dachten, das wird das next big thing und das löst Journalismus ab und die Welt wird besser mit Blogs, weil jeder plötzlich sein Zeugs ins Internet schreiben kann. Und ich fand die Idee toll, aber es gab halt schon so viele, die geschrieben haben und dann hatte ich einfach die Idee, Comics zu zeichnen. Habe dann aber festgestellt, dass es die Idee auch schon vor mir gab. Also es sind ja dann Comic-Blogs allgemein oder Webcomics, wie ja noch der Oberbegriff heißt. Und ich fand die Idee interessant, einfach täglich was zu zeichnen. Also sozusagen als Zeichner hat man ja die Idee, einfach täglich und regelmäßig was zu machen und dadurch auch besser zu werden. Und das war einfach ein guter Ansatzpunkt, einfach ein Thema zu haben. Die kommen ja dann von selbst durch den Alltag. Und dann einfach Lust zu zeichnen jeden Abend.
Hast du selber mal was auch geschrieben? Also richtig klassisch geblockt oder hast du gleich nur gezeichnet? Ich meine, du machst ja manchmal noch so kleinere Texte, aber hast du auch mal nur reines
Ich glaube, die Idee früher war wesentlich unbeschränkter. Also ich glaube, die Idee war, dass ich zum Beispiel auch viel mehr Illustrationen einfach mache oder mal einbilde oder auch völlig abgefahrene Experimente oder so. Und das ist so ein Comic-Strip-Blog geworden ist. Ja. Das kam eigentlich erst über die Zeit.
Ich fand mal ganz toll, du hast mal so ein Timelapse-Video von so einer Zeichnung gemacht. Das fand ich mal eine ganz tolle Idee. Also, dass man so diese Phase sieht von geometrischer Figur, wie wird da mal eine lustige Comic-Figur draus.
Ja, das soll ja so ich öfters machen, ich weiß.
Ja, du hast ja dieses Bubble-Doodle.
Genau.
Sollte das ja eigentlich dann sein, oder?
Genau. Also ich habe ja dann mit Freunden auch so eine Art Webcomic Podcasten in Dias, also ihr sagt ja nicht Podcast.
Nein. Dazu.
Und da war die Idee, dass wir einfach uns hinsetzen und jeder einfach was zeichnet und wir dabei einfach über irgendwelche Themen reden und dass der Zuschauer halt neben dem Podcast-Content, also nur das Audio,
das Ergebnis
dann auch sieht. Und dann auch was sieht und einfach eine Art Unterhaltung hat. Ja. Weil ich persönlich finde jetzt Podcasts zum Beispiel nicht so spannend und ich hätte gerne, dass man auch was Visuelles dazu sieht. Und das war einfach die Idee, den nächsten Schritt zu gehen.
Ja, unser eigener YouTube-Channel könnte man uns jetzt hier schön in der Ecke beim Sonnendeck beobachten.
Aber eine Vertiefungsfrage hätte ich da noch, und zwar, ich habe da selber jetzt gar nicht...
Ja,
genau, dann bevor wir zum nächsten Thema hüpfen. Ich weiß nicht, ich habe es bestimmt mal erklärt oder so, aber habt ihr da so eine Art Gemeinschaftszeichnung, wo ihr dann alle, also so live reinzeichnet, so kollaborativ, oder habt ihr da irgendwie jeder eine eigene Zeichnung? Also ich habe nur eine Folge mal gesehen.
Also bei uns zeichnet jeder selbst, weil das halt, jeder hat halt Photoshop oder in was er zeichnet und dann zeichnet halt jeder und das ist wirklich ein Punkt, wo wir uns mal fragen, wie machen wir das, weil man kann natürlich nicht immer von jedem alles zeigen, also muss man mal hin und her switchen.
Okay, ihr switcht.
Also ihr habt jetzt nicht so ein Etherpad oder sowas. Also Google selbst bietet das an, dass die nach Spracheingabe quasi dem den Bildschirm zustellen. Aber das ist uns zu wirr, also wenn man da gerade so Dialog hat, dann switcht immer das Bild und das wird dem Zuschauer etwas unschön. Und dann gibt es halt noch die Möglichkeit, dass du das per Hand umstellst, aber da muss halt immer einer darauf achten. Also das ist uns auch noch nicht klar.
Genau. Ich glaube, es gibt so eine Handheben-Funktionalität. So halt, ich will als nächster dran sein.
Ich glaube, einer ist Admin und der kann dann unten so draufklicken auf die Avatare und der spricht dann. Ja. Und es gibt zwar so Programme, wo man zusammenzeichnen kann über Netzwerk, aber nur eins und das wird nicht mehr unterstützt. Also das finde ich total cool.
Welches ist das?
Vielleicht hieß Open Canvas in der Version 1.1 Beta oder so war das. Mhm. Also das wurde mittlerweile schon weiterentwickelt, aber gerade das Spannendste, nämlich diese Multiplayer-Funktion sozusagen zum Zeichnen, die haben sie rausgenommen, was sehr, sehr unschön ist. Ich glaube, das wünschen sich viele Zeichner. Wenn die jetzt zuhören, baut das wieder rein.
Losgelegt.
Wäre auch meine Frage bei dem Google, das ist praktisch erst öffentlich, wenn es verbreitet ist und ansonsten nur die, die direkt teilnehmen. Das kann nicht öffentlich gesehen werden in dem Moment, also kein Livestream.
Nee, direkt. Du hast die Möglichkeit, das einzustellen. Also du kannst es aufnehmen nur für dich, als Chat quasi. Mhm. Und dann lädst du halt die Leute ein, die nur dran teilnehmen und nur die sehen das natürlich genau. Oder du kannst das direkt bei der Aufnahme auch als Broadcast. Da gibt es jetzt so einen YouTube-Link und den kannst du dann per Twitter oder so machen wir das veröffentlichen. Und dann kann da jeder draufklicken auf den Link und sieht dann halt wie ein YouTube-Video, was aber quasi live gerade aufgenommen wird.
Ja.
Und wenn die Aufnahme vorbei ist, dann wird es automatisch bei YouTube eingestellt.
Okay. Kann man dann also auch in den Blog einbinden, wie auch immer.
Genau.
Verteilen über alle.
Das ist unsere Idee, dass wir das dann nochmal zusammenschneiden, weil es bei uns, wenn man zeichnet und dabei redet, gibt es halt viele unschöne Pausen.
Ja, das haben wir nicht. Wir schneiden nie. Ja, bei uns kommt alles mit rein.
Ihr redet ja auch nur. Ihr könnt euch ja voll auf das Reden konzentrieren.
Schwierig genug haben wir schon oft festgestellt. Es gibt ja auch immer so kleine Regeln, die man sich vielleicht doch immer mal vor Augen führt. Also zum Beispiel Klarnamen, dass man jetzt nicht Vorname, Nachname, Adresse, solche personenbezogenen Daten dort mit hier preisgibt.
Aber ja alles googeln heutzutage.
Ja eben, aber ich meine, viele legen da Wert drauf, dass da eben nicht alles gesagt wird. Oft steigert man sich beim Reden eben auch hinein, wo man beim Zeichnen vielleicht doch noch etwas konzentrierter ist.
Das stimmt.
Ja. Euer Eindruck, erster Tag Republica bis jetzt?
Ganz nett. Ja. Ich bin ein bisschen entspannter als die letzten Male, weil ich ja sozusagen immer Vortrag gehalten habe. Das ist schon was anderes. Also mir gefällt es sehr dieses Jahr.
Das erste Mal als Konsument sozusagen.
Ja, rein dabei. Mit dem Pöbel, mit dem Plebejat,
mit
der,
uns zum Beispiel.
Der Warteschlange. Genau.
Aber auch die Perspektive von unten ist auch nicht die schlechteste.
Genau. Man sieht mal alles. Es ist sehr bewusstseinserweiternd, sage ich mal.
Ja, bisher noch nicht viele Talks oder Sessions mitbekommen, also die Eröffnungs-Keynote mitbekommen. War ganz nett. Markus Beckedahl ist ja direkt gleich ins Thema mit der Telekom-Drossel ja reingestiegen und hatte da auch viel Beifall geerntet. Ansonsten, ja, der Klassiker Günther Lück gleich zu Beginn.
Hat er sich verdient?
Hat er sich tatsächlich verdient. Ich muss aber sagen, Erwartungen waren ein bisschen sehr hochgeschraubt und Inhalt, Thema eigentlich super interessant, aber diesmal irgendwie ein bisschen flach rübergetragen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Also, und auch das Thema an sich eigentlich schon bekannt. Ja. Ja, man sagt sofort, ja, das sind genau die Themen, die einem im Freundeskreis auf Arbeit auch betreffen. Unterschiedliche Erwartungshaltungen, man redet nicht drüber, man redet nicht auf einer Metaebene drüber. Aber so richtig ist ein Vortrag nicht so gelungen wie viele andere, die man ja sehen.
Ja, definitiv. Ja, dann noch die Geschichte des Computers, wobei man, glaube ich, korrigieren müsste, die Geschichte des,
des Tets.
Der Sohn war das.
Weiterentwicklung derer gesprochen.
Ja, ja. War ganz okay, meiner Meinung nach. Also, aber der Anschlusstalk, bis jetzt Highlight für mich, Katrin Passig mit Mask Customization. Also, sie hatte ja letztes oder vorletztes Jahr diese, ihre eigene Plattform Spreadshirt ja mal vorgestellt. Sie hat auch mal damals schon erklärt, wie sie auf die Idee gekommen ist, was das ist. Also, Spreadshirt ist im Prinzip so eine Art Zufalls-T-Shirt. Ich glaube, so heißt auch die Seite.
Zufallsshirt.de,
wo man im Prinzip per Algorithmus sich immer so ein einzigartiges T-Shirt mit Logo und Farbe zusammenstellen kann. Und wenn man das verwirft, wird es auch per Algorithmus ausgesperrt. Also diese Konstellation wird dann auch so nie wiederkommen. Also wenn man sich mal eins bestellt, ist das wirklich einzigartig. Das ist eine tolle Idee. Und in den 2 Jahren, seitdem es diese Plattform gibt, hat sie auch relativ viel gelernt. Und das hat sie dann heute eigentlich nochmal vorgestellt. Und waren ein paar ganz interessante Punkte auch in diesem, dass man als Kunde nicht von null anfangen will, wenn ich mir ein Produkt designe, sondern schon was vorgesetzt haben möchte, was ich eigentlich mit vielen Freiheitsgraden justieren möchte. Und das war so das, was ich mir da, glaube ich, irgendwie mitgenommen habe. Genau. Aber wenn wir gerade auf der Republika sind und du ja nun schon 2-mal vorgetragen hast, wie ist denn das jetzt eigentlich für jemanden, der das nicht weiß, Republika und Vortrag, also wie läuft das an? Man hat so eine Idee, dann reicht man das ein. Wie ist da das Feedback? Wie ist da der Dialog? Wie läuft sowas ab vom Prozess her eigentlich? Wie wird man zum Speaker? Und wie ist das dann auch, ein Speaker zu sein?
Also der Prozess ist eigentlich total einfach. Also es gibt ja immer diesen Paper Calls, nennt sich das, wo man einfach ein Abstract einreicht, was im Grunde nur so ein kleiner Absatztext ist. Also ich habe den bisher quasi immer die Nacht vorher geschrieben.
Okay,
also
ich wollte gerade fragen, aber das ist ja
vor der Deadline. Also das ist Nadine, die jetzt, also meine Freundin, die jetzt im wissenschaftlichen Bereich arbeitet, die weiß natürlich wirklich, was es heißt, Paper zu schreiben. Und die hat mich dann natürlich immer ausgelacht, wo ich dann auch Comics drüber gezeichnet habe. Und ja, also man reicht das in sein Abstract ein, das sind vielleicht 2 Absätze oder so.
Über eine Plattform, per Mail oder wie läuft
per
das?
Per Mail ist das, glaube ich, einfach. Okay. Also es gibt da, es gibt ein Formular, wo man auf die Seite geht und sich dann das einträgt. Da ist auch die Wörterbegrenzung vorgegeben. Also das ist sehr leicht
einzeln. Muss man da noch so Text eingeben? Also ich spreche über Politik, über...
Genau, man gibt seinen Titel ein, Name, wer alles noch mitspricht, falls es mehrere Speaker sind, und dann so seine Idee, worüber man redet, so kurz den Abriss, was die Pointe ist quasi, worauf man hinaus will, der rote Faden, und dann schickt man es ab und irgendwann kriegt man dann eine Mail, dass man angenommen wurde oder nicht, und dann hofft man, dass man ja in den Raum seiner Wahl kommt, also entweder vor großes Publikum oder weniger großes Publikum.
Stuft man sich dann schon selber ein in dem Formular als Beginner, weil man hat ja, wenn man sich diese Sessions ja in der App oder auf Web anschaut, sieht man ja immer nochmal so die Kategorie, das ist jetzt eher eine Beginner-Session, um da so die Erwartung auch von der Rhetorik auch entsprechend hoch oder niedrig zu stellen.
Ich glaube, das ist weniger der Speaker als mehr der Anspruch an das Publikum, der dabei rübergebracht werden soll.
Okay.
Also wenn dort zum Beispiel ein Thema ist Netzneutralität, sollte man Vorkenntnisse haben oder ist das wirklich mal was, wo man auch als Neueinsteiger was mitbekommt? Ich denke, da ist eher der Speaker, der dort mal das Ganze kategorisiert.
Glaube, das wird von der Republika selbst kategorisiert, das Thema,
Weil das ist mal, also ich habe das jetzt tatsächlich anders gesehen, dass im Prinzip der Speaker einkategorisiert wird, wird man sagt, ach, wenn ich da hingehe, ist es jetzt ein hochprofessioneller Rhetoriker, der dafür schon seit Jahren bezahlt wird, und dann kann ich auch einen gewissen Anspruch an als Zuhörer stellen, oder ist es jetzt eher eine Studentenarbeit? Man hatte ich vor 2 Jahren auf der Republika auch erlebt, da hat halt eine Mädel, ich weiß nicht, sie hat halt einfach ihre Diplomarbeit quasi vorgelesen. Das war auch nett, aber irgendwie
Und dann geht's weiter. Was ja im Grunde ganz nett wäre, wenn man Vorträge nach der rhetorischen Fähigkeit den Zuhörer des Speakers einordnen. Ja, ich glaube, ich würde da nie eine hohe Bewertung kommen, aber zumindest wäre das eine gute Idee, glaube ich.
Weil ich glaube, also was ich auf der Republika erlebe, ist, man geht in eine Session oder einen Workshop irgendwo rein, hört sich 10 Minuten was an, und dann merkt man schon, ups, das geht jetzt gleich richtig ab oder ich muss gehen. Ja? Ja. Das ist dann so in den ersten 10 Minuten entscheidet man sowas. Und da hilft mir dann auch so, ist es jetzt ein Beginner? Weil wenn ich weiß, das ist ein Beginner, dann weiß ich nach 5 Minuten, dann kommt auch nichts mehr. Ja? Wenn ich aber sehe, das ist so ein Expert-Level, sage ich jetzt mal, ja gut, dann warte ich mal. Vielleicht, meinst du,
das ist Dramatik, erstmal so ganz schlecht anfangen und so mehr in denen besser werden?
Vielleicht, also so bin ich schon mal rangegangen.
Wäre interessant, ich würde mal gerne auf so eine Convention gehen oder so. Rhetorik-Convention.
Und wie knapp ist das dann, dass man dann diese Mitteile bekommt, hey, du bist dabei?
Oder da ist genügend Zeitraum.
Dass man dann sich den wirklichen Vortrag dann noch erarbeiten kann.
Also ich glaube, das ist 2 Monate oder so. Also das ist genügend Zeitraum.
Die typische Hausarbeit.
Für den Studenten. Genau. Meistens fängt man dann doch nur relativ kurz vorher an.
Und wird das nochmal geprüft? Also was heißt geprüft? Da weiß ich vielleicht das falsche Wort, aber muss man dann seinen eigentlichen Vortrag, die Slides nochmal einreichen? Oder ist es dann...
Sonderbarerweise überhaupt nicht. Also das hat mich auch gewundert, aber der Abstract, das bisschen, was man da geschrieben hat, das reicht dann völlig und man kommt dann her und dann haben die Leute auch sagen Vertrauen in dich,
ja, wollte ich gerade
dass
sagen.
Du das auch gut machst.
Ja, dass du auch überhaupt zu dem Abstract auch was vorträgst und nicht so, ach, ich mogel mich mit diesem Thema rein. Netzneutralität ist da jetzt gerade irgendwie oder keine Ahnung. Ein anderes Thema ist jetzt gerade irgendwie und dann spreche ich über irgendwas anderes.
Ja, ich vermute mal, also im Netz hast du ja ein Publikum, was sehr stark dann auch bewertet und ja durch das Netz dann auch öffentlich bewertet und ich glaube, das traut sich dann so schnell niemand.
Also derjenige, der sich auf die Bühne traut, bekommt die Bühne hier auch geboten. Ja. Von daher hat man ja durchaus das kritische Publikum, was es sofort auch im Internet zerreißt,
wie
das Ganze
angekommen ist. Wie ist es dann, wenn man dann als Speaker hier ankommt? Ich meine, man darf ja dann sich in die andere Schlange stellen.
Ja, das ist ja dann mal. Man hat extra Anmeldung, also man muss nicht in die große Schlange der regulären Besucher
sich voll geregnet wie heute.
Ja, man geht einfach durch mit erhobenen Haupt, mit triumphalen Grinsen an der Masse vorbei und dann bekommt man ein Badge, also meistens dann noch ein extra Badge für den Tag, an dem man redet. Ja. Und in dem Tag hat man dann auch Zugang quasi zu dem Backstage-Bereich.
Okay, aber nur für den Tag?
Genau, nur für den Tag, wo man dann noch was zu essen bekommt und sich ja quasi auch vorbereiten kann.
Kriegt man da auch so einen tollen Jutebeutel als Speaker oder ist man da?
Ich glaube, heute kriegt doch jeder Jutebeutel, oder?
Heute ja, aber kriegt man den auch als Speaker?
Ich vermute es.
Hast du letztes Jahr einen
vielleicht bekommen? Kriegt man sogar 2.
Hast du letztes Jahr einen bekommen?
Ich weiß es nicht. Ich glaube, letztes Jahr gab es ja nicht regulär für alle.
Alle haben einen bekommen.
Ich habe keinen bekommen, fällt mir jetzt so auf.
Dann bekommt man, also stellen wir hiermit fest, als Speaker bekommt man keinen Jutebeutel. Die armen Speaker.
Aber soweit ich mich erinnern konnte, durfte sich jeder irgendwo einen holen und so. Ja. Ich habe da nur keinen Wert drauf gelegt. Ja. Diese Hipster-Jutebeutel.
Ja, ich hätte ja auch dieses Jahr beinahe auch als Volunteer hier als in der Republika teilgenommen. Ich hatte mich angemeldet und fand auch die Kommunikation, muss ich sagen, die Organisation bis kurz vor Schluss auch sehr, sehr gut, sehr, sehr, sehr plausibel. Also wenn man jetzt wirklich sagt, ich melde mich jetzt einfach mal just for fun an und will einfach mal mithelfen, wird man da sehr gut an die Hand genommen und sagt, du musst genau das machen. Und zu dem Zeitpunkt ist alles sehr klar strukturiert vorgegeben. Jetzt bin ich aber gemein, ich habe dann aber doch rechtzeitig noch ein günstiges Ticket bekommen und muss mir den Zugang nicht mehr so erschleichen, aber wäre, glaube ich, eine ganz spannende Erfahrung gewesen. Ich wäre am Mittwoch dran gewesen mit Garderobe, das wäre meine
Schicht gewesen.
Ja, ja, ich,
was du machst.
Also das ist wirklich klasse, also man kann da auswählen aus Kategorie, also bin ich eher so ein Techniker, bin ich eher so ein kommunikativer Typ, bin ich eher so ein Mädchen für alles, sage ich jetzt mal. Und danach kannst, wenn du dann, ist wie so ein Baum, die klappt man dann auf und dann kann man dann sagen, für jede Kategorie gibt es dann Tätigkeiten. Also was ist, wenn ich so ein kommunikativer Typ bin, dann kann man wird man an der Akkreditierung eingesetzt, da wird man eingesetzt im Backstage-Bereich, dass man die Leute so ein bisschen an die Hand nimmt, also die VIPs. Oder wenn man Techniker ist, dann gibt es diese WLAN, Helpdesk-Zeug und keine Ahnung, Funktechnik und sowas.
Und du musst dann quasi einen Tag arbeiten und die anderen 2 Tage
kannst du... du musst mindestens einen Tag, also eine Schicht übernehmen, eine Schicht sind 8 Stunden und kannst natürlich aber auch mehr machen, hast aber für die gesamte Republika dann freien Eintritt und haben das eigentlich wirklich ganz gut gelöst und haben auch sehr gut informiert rechtzeitig und also das muss ich sagen, die sind da sehr, sehr gut organisiert, aber ich glaube, anders kriegt man sowas auch nicht bewerkstelligt, wenn man so ein Event auch, ich sag jetzt mal, bestimmt 40% Anteil meiner Meinung nach ist hier Freiwilligenarbeit für diese oder vielleicht 30%.
Also auch für unsere Zuhörer vielleicht, die Location hier, die Station, ist ein altes Bahnhofsgelände, sagen wir mal, von dem S-Bahn hier in Berlin.
Dieses Jahr sind 5000 Leute hier und klar, da braucht man natürlich auch jede Menge Helfer, die das unterstützen. Ja, es hat sich also doch.
Kannst du mal schnell googeln, wie viele es letztes Jahr waren?
Ja, ich habe mich natürlich informiert.
Wie viele es letztes Jahr waren?
Also 2500, wir haben uns damit ziemlich verdoppelt.
Wow.
Merkt man auch, es ist unten in der Empfangshalle einiges los. Und ja, von daher.
Ist es nicht störend?
Nee, war der Friedrichstadtpalast aber definitiv dem Ansturm nicht mehr gewachsen.
Ja.
Und da war es dann durchaus Zeit für den Umzug hier in die Station. Ja, ist auch eine sehr nette Location, hat so ein bisschen so ein, wie soll man sagen, Fabrikhallen-Stil, Fabrikhallen-Charme.
Heute sagt man Loft.
Loft sagt man heutzutage dazu, genau. Es gibt ausreichend Strom, es gibt ein sehr
WLAN, gutes WLAN. Das funktioniert, das muss man dazu sagen.
Das war nicht immer so, also hier Hochachtung.
Ich wette, die haben das vom CCC abgeguckt.
Ja, wurde ja auch schon hochgelobt. Genau, von daher denke ich, sehr gute Location, sehr gute Veranstaltung und wird auch nächstes Jahr sicherlich wieder hier sein.
Also was neu ist, was mir so auffällt an der Republika bis jetzt, ist diese instantane Berichterstattung mit diesem Reader-Projekt, also dass man dann am nächsten Tag gleich eine Zusammenfassung von dem Tag direkt als klassisches E-Book auf allen bekannten Kanälen dann runterladen kann.
Ach, die also schreiben das selbst oder was?
Das wird hier in so einer Art, oder das wird in so einer kollaborativen Form tagsüber geschrieben, wird am nächsten Tag bis 12 Uhr distributiert. Also keine Ahnung, über Nacht ist dann wahrscheinlich der Erstellungsprozess in diesem EPUB-Format. Und dann wird es über Amazon und was es noch alles so gibt, am nächsten Tag dann kostenlos zum Download bereitgestellt. Das ist ja das eine.
Uni-Projekt.
Das ist ein Uni-Projekt mit der Deutschen Journalistenschule irgendwie. Und das zweite ist auch der berühmte Podcaster Tim Pritlove. Auch immer am Tag, 17 Uhr geht das immer los, auch eine Tageszusammenfassung nochmal als Sendung, in einer Sendung zusammenfasst. Also auf unterschiedliche Art wird jetzt aber so dieses... Ja, ich sage jetzt mal nicht Realtime, aber so dieser Bericht, diese ganz nahe Berichterstattung von dem, was jetzt passiert ist. Das ist ein Modus. Das gab es, glaube ich, so noch nicht.
Wie heißt das, die Sendung nochmal von jetzt um 17 Uhr?
Die-Sondersendung.de
von Tim Pritlove, wo auch nochmal die ganzen Punkte des Tages, denke ich, gut aufgearbeitet werden. Wenn wir das richtig gesehen haben, saß da jetzt ein ganzes Heer von Helfern auch mit drin und hat schon recherchiert an der Stelle.
Ich wette, da waren noch ein paar Leute von Auphonic dabei.
Auphonic mit Sicherheit mit vor Ort. Von daher, wenn uns von Auphonic jemand hört, wir brauchen unbedingt eine Mac-App für die Aufnahme. Logic, genau. Deutlich.
Wir zahlen auch in Bitcoin. Nee, das kann man nicht, aber wir zahlen auch in Geld.
Wir zahlen gerne.
Ja.
Logic viel zu oversized für solche Aufnahmen. Und ich denke, das iPhone doch nicht immer so die praktikable Lösung. Wir haben dort schon Schwächen festgestellt, was so Funkrauschsignale, Störsignale angeht.
Nachzuhören in Folge 4.
Nachzuhören in Folge 4.
Danke.
Wir haben uns schon deutlich auseinandergesetzt, wie fleißig wir waren in unserer Podcast-Karriere. Immerhin heute schon die Folge 5.
Folge 5.
Folge 5.
Muss man sagen.
Magische Zahl.
Ich mit sag's unserem Stargast. Thema, ganz wichtig, habt ihr schon eine Nachfolgelösung für den Google Reader? Der Termin rückt an. Ich denke, ab Juni ist der Service nicht mehr verfügbar.
Juni voraussichtlich. Ich hoffe ja, dass das irgendjemand übernimmt. Und ich denke, das ist auch ganz schwer.
Ist also so viele Fans, wo man einfach mal Blog
RSS Nachfolger gibt es ja schon. Tatsächlich. Aber die sind alle kostenpflichtig und teilweise nicht so knapp.
Von Google auch, oder?
Nee, aber die auch die Funktionalität bieten. Also dieses Feedly ist ja auch nur ein Client, der stellt, aber der ist kein Feed-Server oder kein Feed-Aggregator für dich. Ist ja nur ein Client, der aus dem Backend die Feeds erzieht und für dich schön aufbereitet und Feedly zurzeit selber nur aufs Google Reader Backend zugreift.
Aber wenn du jetzt zum Beispiel auf RSS abonnieren gehst, kannst du einstellen, ob er die bei Google Reader übernehmen soll oder bei Feedly, habe ich letztens festgestellt.
Dann ist das neu.
Genau, du kannst ihn bei Feedly hinzufügen.
Dann ist das neu.
Das heißt, du musst ja auch eine eigene Verwaltung haben.
Dann ist das neu. Das wäre natürlich eine Alternative, weil es gibt Feedbin. Mit einem relativ schicken Web-Frontend, aber kostet halt auch $2 im Monat. Wo ich sage, ja, $2 im Monat ist jetzt nicht viel, aber vorher hatte ich es halt auch for free. Und dann gibt es noch Fever. Fever ist natürlich eine ganz spannende.
Ich habe fast gedacht,
Richtung. Jetzt ist ja gerade ein bisschen viel los.
Schneiden wir alles raus.
Nö, machen wir nicht.
Da gibt es natürlich noch Fiverr. Fiverr ist so eine self-hosted RSS-Lösung. Und ein bisschen mit dem beschäftigen, mal reinzulesen, aber da kostet ja die Lizenz $30. Und es sind auch nur meine. Ja, es sind auch nur, aber es sind nur meine inclusive. Das ist ein abschreckend. Weil wenn für $30, dann muss ich sagen, dann bin ich mit allem dran. Also richtig überzeugt hat. Und es gibt noch keine schicken Fiverr-Clients. Also wenn, dann will ich ja so dieses auf dem Mac, auf dem iPad, auf dem iPhone, alles so mal in Sync haben. Also das kann Fiverr definitiv noch nicht. Oder beziehungsweise soll mal einer schreiben oder ins Kommentar schreiben, ob das das kann. Ich habe es noch nicht gefunden. Aber Feedly sieht aber vom Frontend her ganz schick aus, muss ich sagen. Also als Browser-View mit diesem
ganz schick aus. Das ist sehr schick. Ich habe es noch nicht ganz verstanden, wie es funktioniert. Also ich habe da noch ein paar Usability-Probleme quasi. Wenn du vom Google wieder auskommst.
Ja, die haben so eine lustige Einteilung in Most Recent und All Time. Und, aber es geht. Also man kommt da relativ rein. Also dann ist es eigentlich ganz strukturiert auch. Dass man genau wieder zu dem Google Reader-Ergebnis kommt, also sage, was sind die neuen Feeds, die ich noch nicht gelesen habe. Das will man ja eigentlich haben, oder ich will das zumindest haben. Und, ich überlege gerade, ich habe, glaube ich, derzeit 50 Feeds abonniert. Ich weiß nicht, das
ja, viel ist das 135.
Oh.
Und ich habe es auch mal, wie du sagst, ich habe es noch nicht verstanden. Also für mich ist das noch keine Nachfolgelösung. Ich brauche jetzt wieder die Anbindung an die Reader-App. Da wird ja einiges unterstützt. Und nach der Bekanntgabe gab es gleich, ich habe gesehen, eine 500.000 Wechsel, also Kunden, die direkt gewechselt sind zu Feedly. Und mir sagt das aber gar nichts.
Also ich werde eigentlich noch kurz vorher meine ganzen Feeds irgendwie exportieren.
Ja,
es gibt ja so Exportformate,
ja.
PML-Formate. Und dann werde ich einfach schauen, was passiert. Und dann mich einfach an irgendjemand dranhängen. Irgendjemand wird ja irgendwas schreiben. Definitiv werde ich da schauen, was passiert. Ich bin immer noch der Überzeugung, das Ding wird weiter existieren.
Aber nicht von Google.
Auch von Google.
Meinst du?
Ja.
Was wollen wir wenden?
Schlag was vor.
Ich hätte ja beinahe gesagt, um ein Comic nach unserer Wahl.
Okay, ein Comic eurer Wahl. Und ich krieg ein Bier. Nee, ein Abend im Schillergarten.
Ein Abend im Schillergarten.
Genau.
Nichts weiter als das. Nichts weiter als das. Du wirst kugelrund da wieder die Elbe hinunter.
Darauf freue ich mich. Und ich werde Google Reader lesen.
Dabei. Schön.
Ansonsten denke ich, gibt es noch einige Technikthemen. Also wir könnten noch sprechen über OwnCloud. Du hattest es kurz in einer Runde schon vorgestellt. Und wir haben auch noch für unsere Podcast-Lösung jetzt Podlove im Einsatz.
Ja, Podlove.
Ganz kurz, was es ist.
Sehr, sehr umtriebiges Projekt. Ja. Die haben jetzt wieder gerade sehr, sehr viele Updates gebracht. Und, der unterbrechungsfreie Workflow von Auphonic bis hin zum Publishing, der funktioniert jetzt einfach. Also man nimmt direkt den Auphonic auf, hat da so eine Verbindung, gibt da so einen Key ein, so einen API-Key und sagt dann Publish. Und es funktioniert jetzt so zu 99,9% vollautomatisch. Also das wird immer besser. Ich denke mal, dass nach solchen Konferenzen wie die Republika, wenn Tim Pritzl auch wieder mit den Auphonic-Leuten mal wieder zusammenhocken kann, und die wieder Feedback kriegen, dass sie da sich das ist. Ich bin da sehr gespannt. Also, ich kann da auch nur die letzte Lautsprecher-Folge empfehlen von Tim Pritlove. Da wird er selber interviewt von, ich weiß nicht mehr von wem, von irgendwie von Wikigeeks. Und da wird auch nochmal die Vision von Pritlove auch nochmal, wird er nochmal befragt, was er noch so sieht. Und da gibt es einen spannenden Ansatz, nämlich das Gesprochene im Netz indizierbar zu machen. Das ist ein ganz, ganz spannender Ansatz. Da gibt es viele Ideenansätze, viele Lösungsansätze. Und ich denke mal, Ende dieses Jahres werden wir so die ersten Versuche mal sehen, wie wir das, was wir jetzt sprechen, barrierefrei für Leute zugänglich machen können. In Form von Text, in Form von maschinenlesbarem Text. das wird ganz spannend. Also es fängt auch an mit der Republika, die haben ja auch so eine Engine, die jetzt im Prinzip das, was die Leute vortragen, dann direkt auch mit leichter Zeitverzögerung in Schriftform bringt. Was Ähnliches wird dann jetzt Podcast-Format übertragen und ja, die letzte Lautsprecher. Volle Empfehlung.
Okay, dann vielleicht nochmal die Frage an dich. Was ist so in den letzten Monaten der Service im Netz, den man unbedingt gesehen haben muss, den du super gerne nutzt oder die Innovation
und auch als Grafikwort? Das sind Fragen, die man nie im Stegreif beantworten kann. Ich könnte jetzt irgendwas sagen und in 5 Stunden fällt mir ein, oh mein Gott, das war's dann. Also mir fällt ehrlich gesagt nichts ein.
Also zum Beispiel Carsharing, Teilauto.
Ja, das ist ja schon älter.
Was ist denn so dein Habitus tagtäglich im Netz? Ich stehe früh auf, ich habe so meine 2-3 Sachen, die ich dann so in so einer Routine benutze. Was weiß ich, einen Reader aufmachen, die Seite aufmachen, Twitter aufmachen, bla bla bla. Und hast du dann irgendwas so.
Quasi das, was alle machen. Also Google Reader natürlich als erstes quasi. Wobei ich habe so verschiedene Kategorien und ich lese eigentlich
nur Comic-Blog-basiert.
Ja, ja.
Okay.
Ich habe so ganz viele Künstlerblogs und so und es sind immer so viele Bilder, das hebe ich mir auf, halt, wenn ich Zeit habe oder so. Und dann habe ich zum Beispiel sowas wie Comic-Blogs, also die Kollegen quasi, was die Konkurrenz macht, das lese ich quasi eben als erstes.
Ja.
Danach kommen so Linksammlungen wie bei Wirres oder was weiß ich. Ja, Bildblog zum Beispiel, die lese ich noch und dann je nach Zeit, nachdem ich Zeit habe. Da gibt es so verschiedene Foren, die ich lese, wie Comic-Foren oder sowas.
Okay.
Also ganz von früher. Twitter natürlich.
Ja. Wobei Twitter läuft ja eher so nebenbei.
Genau, wobei ich jetzt Twitter jetzt nur Replies lese oder Direct Messages.
Ja.
Also nicht jetzt
die
alles,
Timeline, okay.
Was so passiert ist. Ja, und dann halt E-Mail natürlich noch und das war's dann. Und dann, wenn ich mal irgendwann Zeit habe, lese ich dann sowas wie die E-Mail-Show oder wie Reddit.
9gag.
Das ist so. 9gag ist so ein bisschen zu langsam quasi. Tumblr natürlich lese ich noch sehr viel eigentlich.
Okay.
Und das ist halt so. Ich habe da jetzt nicht so ganz exotische Dienste. Das ist da eher so das typische Blogging, Microblogging-Zeugs, was ich da durchnehme.
Hast du dich schon vom letzten 24-Stunden-Comic-Marathon erholt?
Ja, sehr gut sogar. Ich bin gerade dabei, quasi meinen Comic nochmal aufzuarbeiten, also in Farbe und ein bisschen schick zu machen, dass ich den dann quasi drucken kann und zum Comicfest Dresden und München dann irgendwie an den Mann bringen.
Wir haben ja schon mal gesprochen, was heißt eigentlich Comic-Marathon, was ist so das Reglement und wie komme ich dazu? Vielleicht kannst du das nochmal ganz kurz in 2-3 Sätzen.
Also das wurde damals von Scott McCloud, der ja auch so Bücher geschrieben hat über die Theorie von Comics und wie man Comics macht und was es da für Unterschiede gibt im grafischen Erzählen quasi. Der hat das sozusagen als Inspirationsübung in das Leben gerufen, weil das größte Hindernis als Comiczeichner und viele Autoren kennen das auch, ist es einfach, Dinge fertig zu machen. Also man fängt irgendwas an und hat riesige Pläne und dann macht man so ein Overplanning. Also man werkelt immer so in der ersten Stufe des Konzepts und des Skizzenschreibens herum, weil man sich nie traut, weiterzugehen, weil jedes Weitergehen ja quasi so eine Art Commitment ist, wo man dann sagt, so soll es jetzt werden und das traut man sich nicht. Und da kam halt Scott McCloud an, wir setzen uns jetzt hin und zeichnen 24 Stunden lang durch einen Comic, der dann am Ende 24 Seiten hat, also pro Stunde eine Seite ungefähr. Und 24 Seiten, das ist schon ein ganzer Comic. Also das ist nichts, wo man sagt, das macht man mal so schnell nebenbei. Das ist, also jetzt Comic-Alben haben zum Beispiel mal 48 Seiten, das ist schon die Hälfte. Und das war dann einfach so die Idee, dass man sich mal hinsetzt und man kriegt danach das Gefühl, also wenn man es schafft, wenn man wirklich 24 Seiten schafft, dass man das Gefühl hat, ich habe jetzt was geschafft und es geht doch irgendwie. Und dann, dass man das dann auch mitnimmt, sozusagen, wenn man was feiner macht und detaillierter, dass man so das Gefühl hat, wenn ich nur genug dran arbeite, werde ich auch irgendwann fertig.
Okay, also ich habe jetzt verstanden, die Idee dahinter ist einfach in einem zeitlichen Rahmen die Bedingungen dafür zu schaffen, sämtliche Phasen des kreativen Prozesses, des Schreibens, des Fertigstellens abschließen zu müssen.
Genau.
Also so dieses Deadline-Prinzip.
Das ist ein Wettkampf, also das ist jetzt nichts, was man nebenbei macht. Ja, also allein schon 24 Stunden wach sein, das ist ja quasi mein Zeichen von um 12 bis um 12 des Folgetages.
Ja.
Das ist schon das ist hart, also besonders so nachts um vier und man hat ja schon den Tag vorher gezeichnet und sitzt dann immer noch dran und man muss ja immer so eine Art kreativ bleiben, weil man die Geschichte irgendwie voranbringen muss. Und das ist schon, das ist schwer, aber man hat auch ein gutes Gefühl, also man ist fertig und hat wirklich dieses Ding, man hat jetzt was gemacht. Und
ich kann mir vorstellen, man durchlebt so alle Phasen von ich bin jetzt gerade super kreativ und habe so einen Flow bis hin zur Blockade. Genau. Das erlebt man. Also ich kann es mir nur vorstellen, mehrfach dann in so einem Comic-Marathon, dass man so, jetzt geht's wieder, jetzt habe ich wieder so die Blockade, jetzt geht's wieder, jetzt habe ich wieder so eine Blockade. Und
also es gibt dann natürlich auch so Bewältigungsstrategien, dass man zum Beispiel anfängt, für möglichst viel Kreativarbeit am Anfang zu machen, dass man Dinge vorskriptet quasi, dass man dann, wenn man nachts um vier dann da hängt, völlig kraftlos, dass man dann wirklich schon weiß, was man zeichnet und dass dann nur noch quasi versuchen muss, die Hand ruhig zu halten, um da eine ordentliche Zeichnung rauszubekommen.
Was ist denn nicht erlaubt bei so einem Comic-Marathon? Ich meine, irgendwie...
Es ist alles erlaubt quasi. Also das, es gibt ja auch so verschiedene Aufweichungskriterien. Ne?
Okay.
Dass man zum Beispiel sagt, naja, wenn man nur 22 Seiten schafft oder noch weniger und danach die noch fertig zeichnet, ist das auch bestanden.
Okay.
Aber so eine weichere Stufe des Bestehens quasi. Also.
Und ihr habt das jetzt in Leipzig gemacht, wer organisiert das? Trifft sich das locker? Gibt es da jemanden, der sich da aktiv drum kümmert, dass das jedes Jahr stattfindet? Findet das mehr?
Also es ist eher so inoffiziell. Also Scott McCloud hat damals quasi so einen Termin auch gesagt, der irgendwann im Oktober liegt und das ist quasi auch so der offizielle 24-Stunden-Comic-Tag, wo das international passiert. Mhm. Und wir haben das damals in Weimar veranstaltet, in der Kreativetage, was so ein Ateliergebäude ist quasi. Und zwei Freunde von mir, denen hat das gut gefallen, die waren auch in Weimar dabei. Und die meinten, das muss es viel öfters geben, weil es halt Spaß macht natürlich, weil man sich mit Freunden trifft, mit Leuten, die man gut versteht. Und die haben dann halt geschafft, in Leipzig einen Raum zu organisieren, an der School of Design nennt sich das. Das ist so eine Art private Vorbereitungsschule für Kunststudenten. Und da haben uns, die haben halt riesige Räume und die haben auch noch einen Kasten Mate reingestellt und haben eine Küche und ein Klo und Tische und alles, was man halt dafür braucht. Und dann saßen wir halt da zusammen, haben Musik gehört und gezeichnet. Sehr schön.
Okay. Ich hatte noch eine Frage an dich, wenn ich nur eine Frage stellen darf.
Das ist auch fünf Sterne.
Fünf, die magische Zahl heute.
Ja, genau. Fünf, die magische Zahl.
Darf ich das sagen, dass du Co-Founder bist des Hackerspace in Jena? Oder bist du der Founder? Oder?
Nee, der Founder bin ich nicht. Ich war bei der Gründungsveranstaltung, was mich, glaube ich, auch zum Mitgründer macht. Ich weiß jetzt nicht genau die Definition.
Ich weiß es auch nicht.
Was dich zum Vereinsgründer macht, aber also die Initiative ging von anderen aus, aber okay. Ich habe mir das schon länger gewünscht, dass es einfach so einen Raum gibt, auch in Jena.
Und wie oft trefft ihr euch? Wie ist das? Wie wird das angenommen? Also man hat ja immer so ein Klischeebild, das ist in so einem dunklen Keller und dann wird er gelötet.
So ähnlich ist das auch.
Gelötet ja. Und,
also ich persönlich nehme noch nicht so viel teil, wie ich gerne wollte, weil ich einfach irgendwie die Zeit fehlt und da immer mit Termin kollidiert. Aber also an sich, wir haben jetzt erstmal einen neuen Raum gefunden. Das war immer das größte Problem, weil ja in Jena sozusagen Wohnraum sehr teuer ist und auch es gibt nur begrenzten Raum für Firmen und für Geschäftsräume und da war es für uns sehr schwierig, überhaupt erstmal einen Raum zu finden, wo das geht. Wir haben da erst von einem Firmenverbund quasi eine Möglichkeit bekommen, einen Raum von denen zu nutzen. Jetzt haben wir jetzt einen eigenen Raum, haben jetzt aber das Problem, dass wir quasi von den Mitgliedern her noch zu wenig sind. Also ich glaube, wir sind jetzt knapp 30, um den Raum zu bezahlen. Mhm. Das heißt, wenn es da noch Leute gibt, ist immer herzlich willkommen.
Okay, ja, der Aufruf.
Und ansonsten gibt es halt jede Menge Veranstaltungen. Also wir haben immer so Krypto-Partys, die ich sehr witzig finde, weil ich eigentlich nicht so der Krypto-Mensch bin, aber ich schaue mir gerne andere Menschen an, die gerne Kryptik machen. Das ist immer sehr witzig, weil die immer so eine Art natürliche Paranoia mitbringen. Das ist, so stellt man sich den typischen Hacker vor, finde ich immer.
Genau. Okay. Der typische Alu-Hut.
Genau. Ja, ist so ähnlich. Und was passiert da? Und ich muss meine Festplatten dreimal verschlüsseln. Und wie geht das am besten? Und es gibt Lötabende, Elektronikabende, so Vortragsabende.
Also ihr habt schon ein breites Spektrum, was ihr anbietet. Und
genau.
Da gehe ich jetzt auch mal von aus, dass ihr auch ein breites eine breite Mitgliedschaft habt. Wahrscheinlich von dem jungen Hacker, 16 Jahre oder so, der jetzt gerade mal was probiert, bis hin zu keine Ahnung, alle eingesessen.
So. Ich habe nicht so die Übersicht. Ich glaube, wir sind noch sehr homogen, glaube ich. Eher so die Älteren, so 20 bis 30 und halt interessiert. Das Problem ist, wir sind halt in einer quasi Kleinstadt und also Jena ist jetzt, hat jetzt auch keine große Tech-Szene sozusagen, ist jetzt nicht wie eine Stadt wie zum Beispiel Ilmenau, die einfach eine technische Universität hat, ja, wo das Klientel dafür rumrennt.
Ja.
Das ist so ein bisschen, ja, könnte man schon als Problem sehen, aber wir hoffen, dass
da einfach... Ich glaube, mit 30 Mitgliedern seid ihr nicht der kleinste Hacker-Space, würde ich jetzt mal...
Ich hoffe mal, es sind 30, ich weiß es nicht genau, aber es,
ja,
wenn zum Beispiel Crypto-Party ist, ist der Raum voll gewesen und deshalb so, ein, so das Gefühl gegeben, es sind schon einige, die, ja, sich dafür interessieren und auch, ja, dort sind.
Und ich weiß, dass zum Beispiel der, die Dresdner CCC-Ablegerschaft, die hat schon immer so ein, so ein Jahresprojekt, was sie dann immer auf den, im Oktober auf den Datenspuren auf der CCC-Veranstaltung Dresden immer vorstellt. Ist da auch sowas? Habt ihr in Jena auch sowas?
Also ein Jahresprojekt haben wir nicht, aber es gibt dann schon so kleinere Projektgruppen. Also ich weiß, jetzt zum Beispiel wollen Leute so ein Theremin bauen, also so ein Musikinstrument, was man so...
Ah, wo, dann, wo man diese Star Trek...
Genau, das ist das alles einzige Musikinstrument, was man, glaube ich, berührungsfrei spielt und so.
Mhm.
Und dann gibt es so Blinkenlights, ich glaube, das ist ein bisschen eingeschlafen derzeit, aber wir wollen halt für das Fenster draußen zur Öffentlichkeit hin quasi dann so, so ein Leucht...
Das ist ja auch ein Tim Brittloff ursprünglich Projekt.
Genau, also Leuchtwand, also LED-Wand irgendwie, ja, zu machen, wo man da Zeug drauf programmieren können.
Den und Tower ist doch die
perfekte Projektionsfläche. 3D-Druck, obwohl das derzeit noch auch eingeschlafen ist.
Habt ihr da Infrastruktur, also habt ihr so ein Maker-Bot oder sowas? Oder?
Das ist halt die Idee, sich sowas anzuschaffen, mhm, und dann halt als Kollektiv quasi, mhm, das zu finanzieren und dann
erstmal die Miete bezahlen.
Genau, die Miete, dann das zu, ja, bezahlen. Ja. Dann,
also ich habe was auf der Agenda, genau, das ist schon mal gut.
Ich habe ja festgestellt, so für 3D-Druck und so gibt es ja dann auch so Mini-Geschäftsmodelle, dass man zum Beispiel für irgendwelche Modellbauer anbietet, so, so kleinere Teile,
ja,
dann für die zu drucken. Das ist so ein riesiges Anwendungsgebiet. Das war so eine Idee. Aber ansonsten gibt es halt auch so Hacker-Fahrschulen, werden zum Beispiel angeboten. Also versuchen halt Leute irgendwie ranzubekommen, dass Leute, die sich für Hacken interessieren oder allgemein so für Do-it-yourself-Basteln, dass die zu uns kommen und dann machen wir sowas
gemeinsam. Ja. Und ist da auch thematisch bedingt irgendwie eine Verbindung? Also könnt ihr mir vorstellen, dass die Schnittmenge von Piratenmitgliedern und Mitgliedern von Hackerspace doch recht groß ist?
Die ist sehr groß, glaube ich auch. Allerdings haben wir so in der Vereins im Konsens sozusagen beschlossen, dass es da eine Trennung gibt. Also wir sind jetzt nicht der Piratenbastelverein oder so.
Ja.
Wir sind jetzt auch nicht der CCC-Ableger irgendwo, sondern wir sind was Eigenständiges, weil wir einfach auch hoffen, offener zu wirken auf andere Leute. Also wollen es jetzt nicht durch irgendeine Politik oder so einschränken lassen.
Ja. Klingt genau. Super spannend.
Und im Juli zum Beispiel, oder im Juni, schon 13. Juni, gibt es von mir ein Zeichenkurs für Hacker quasi.
Zeichenkurs für Hacker. Was kann man sich denn darunter vorstellen?
Nee.
Oder da wirst du schon, also darf man das fragen oder ist das dann schon so viel vorhanden?
Ja, also ist einfach so, ich habe beim Zeichnen bemerkt, besonders wenn man es quasi lernt, wird es von Außenstehenden immer so als was Künstlerisches wahrgenommen. Also ich bin ja zum Beispiel jetzt auch Informatiker quasi, Diplom-Informatiker und zeichne eben bei Comics. Es gibt halt viele Leute, die kommen an und sagen so, wie passt das zusammen? Du kannst ja nicht auf der einen Seite so was Technisches machen,
ja,
und auf der anderen Seite so ein Künstler sein. Und ich glaube halt, dass es beim Lernen von Zeichnen und auch beim Zeichnen selbst eigentlich, dass es auch, man das sehr technisch auffassen kann.
Mhm.
Also vom Herangehensweise, wie man was macht, wie man da was zeichnet, dass es da so gewisse Hacks gibt, sage ich mal, wie man das leichter machen kann.
Du warst ja auch schon als Dozent unterwegs für das Comic-Zeichnen an,
genau,
der Volkshochschule, hast du Volkshochschulkurse gegeben?
Genau, gebe ich auch gerade wieder ein.
Aha.
Diesmal für Kinder. Also eigentlich hätte ich es gern, wenn die immer so ein bisschen älter wären, weil es geht halt beim Comics ja nicht nur um das Zeichnen an sich selbst, sondern auch so um das Erzählen von Geschichten.
Ja.
Ich glaube, das muss man schon so eine Art
Dramatikkonzept,
genau, muss man so eine Art auch schon so eine mediale Prägung haben.
Ja.
Und zum Beispiel Filme zu kennen und zu wissen auch, wie funktioniert so ein Film.
Ja.
So eine Art Film analysieren können, ja, auch, um dann quasi daraus was Eigenes zu schreiben. Und das habe ich nur das Gefühl, dass es bei Kindern ist nicht so.
Du musst dir das also jetzt nochmal neu überdenken,
denk dein pädagogisches Konzept. Genau, und ich bin ja kein Pädagoge. Ich hatte da so Angst erst, das wird bestimmt
was. Du hast schon Kurse gegeben.
Ist jetzt der erste quasi, wo vermehrt Kinder drin sitzen, also so ab 11.
Mhm.
Und bisher geht's gut, also
macht noch keins laut geschrien nach den Eltern.
Geht's gut, also ich ja, schön. Wir sind noch ganz am Anfang, aber es
spannend.
Läuft. Schön. Läuft.
Läuft.
Wie man so sagt.
Ja, Bier ist alle.
Müssen wir schon Schluss machen für heute.
Wir haben eine Dreiviertelstunde. Wir können noch über das Angeln sprechen. Wir können noch über nicht funktionierende Mitfahrgelegenheiten sprechen.
Du sprichst aus Erfahrung.
Ja, insbesondere ein sehr typischer Anwendungsfall für Mitfahrgelegenheiten ist das kurzfristige Absagen, das einem doch sehr hohe Bahnkosten dann verursacht.
Aber ich habe letztens zum Beispiel gehört, dass man mittlerweile Mitfahrgelegenheiten schon vorher bezahlen muss. Über PayPal.
Das ist jetzt diese Mitfahrgelegenheit.de.
Genau.
Die sind ja technisch auf einem etwas veralteten Stand und haben jetzt ein Bezahlsystem scharf geschaltet. Das hatten die schon länger mit dem Programm. Und haben dabei aber nicht bedacht, dass sie mit dieser Mitteilung, möchtest du sozusagen das Angebot annehmen oder nicht, die Telefonnummer des Fahrenden schon mitschicken. Also du brauchst sie gar nicht mehr. Ja, du kriegst das Angebot, hast die Telefonnummer, rufst den an. Hier, ich will gar nicht jetzt noch Geld
an den Fahrzeug. Das Bezahlmodell ist damit
eben. Ja genau, das Bezahlmodell ist eigentlich völlig ad absurdum, weil dem Mitfahrer die Telefonnummer bekannt ist. Also das war einfach nur, glaube ich, jetzt eine Knall-auf-Fall-Reaktion auf zwei andere Mitfahrgelegenheitsportale, die aus dem Boden ausgeschossen sind. Und ich habe festgestellt, bei Flink habe ich seitdem mehr Fahrangebote. Aber es funktioniert trotzdem nicht besser.
Aber ist das nicht gut, wenn man gleich sagen muss, du musst jetzt schon bezahlen, vor Fahrteintritt quasi? Weil das ist ja schon so eine Art quasi Vertrag, den man da eingeht, oder? Das ist ja schon ein Schritt weiter.
Das ist aber wie ein Hotelzimmer. Das zahle ich ja auch erst, wenn ich dann wieder auschecke. Ja. Also ich will ja mit der Leistung auch zufrieden sein. Genau. Der kann mich ja irgendwo hinfahren.
Naja, aber im Grunde sagt man ja schon, du hast ihn jetzt deine 10 Euro überwiesen. Also erwartest du zu einem gewissen Punkt, dass er dich jetzt auch abholt und dass er auch wirklich fährt.
Da kommt jetzt das Objektive und Möglichkeiten. Was ist, wenn er wirklich nicht kann? Und jetzt hast du aber bezahlt und jetzt muss er.
Er muss ja zurückzahlen.
200 Kilometer. Nee, er müsste dir ein Taxi schicken. Naturalrestitution.
Du kannst ja auch per PayPal zurückzahlen.
Ja, so. Genau.
Das ist ja eine Frage, was das nun heißt, zu bezahlen. Aber ich finde ja schon, es ist ein Schritt weiter, als wenn man sagt, ja, ich komme dann schon und dann kommt doch niemand.
Ja, es ist mir auch deutlich zu unzuverlässig, weil oft einfach nur, ach, jetzt 30 Kilometer Umweg will ich dann jetzt doch nicht fahren. Das ist so ein bisschen, das Verlässliche fehlt mir da.
Weil ich sage, genau dadurch, dass man eben diese Privatvermittlung hat und dadurch eben, es geht ja darum, dass man eigentlich zu einem günstigen Preis irgendwo hinkommt. Das ist dann genau den Preis, diese Preisersparnis, den man dadurch hat, diese gefühlte Unverbindlichkeit. Also ich muss sagen, bei mir hat das bis auf Ausnahmen eigentlich bisher immer sehr gut geklappt. Ich bin heute Morgen auch mit Mitfahrgelegenheit nach Berlin gekommen zur Republika. Das hat ausnahmslos gut funktioniert, also auch mit dem neuen Modus. Ich musste auch nicht im Vorhinein bezahlen. Und es gibt tatsächlich, die Leute finden immer wieder tolle Möglichkeiten, auch ohne diesen Schritt, erst wenn man das Angebot annimmt, wenn man so eine Prozesstransaktion abgeschlossen hat, und zwar im Text kodiert die Telefonnummer mitzuteilen.
Wie sieht das denn aus?
Das sieht dann aus mit...
So immer eine Zahl nach zwei Buchstaben?
Genau so, du hast es genau erfasst. Also immer eine Zahl nach Buchstaben und das... Ich habe das komisch gelesen, es war sehr kryptisch, aber dann, wenn man so etwas weiter weg hält, wie so ein 3D-Bild, dann ergibt sich eine komplette Telefonnummer. Dann ruft man die an und kommt auch außerhalb des Modells. Also an die Leute von Mitfahrgelegenheit, das muss man sich nur gut überlegen.
Ich habe ja nur schlechte Erfahrungen mitgemacht, muss ich mal sagen. Also nicht von dem Menschen her oder vom Geschäftlichen, dass mal niemand gekommen ist, sondern einfach von den Autos her. Ich bin ja schon etwas größer und kräftiger und man steht halt da und dann kommen schon so zwei andere Typen an, die ja auch groß und kräftig sind und dann kommt halt der kleine Fiesta angerollt und man weiß schon, die 300 Kilometer wären sehr witzig.
Wobei das aber in den Angeboten meistens ja drinsteht, was das für ein Auto mittlerweile ist.
Ja, aber nicht wie viele noch mitfahren, das ist ja das Problem.
Das ist halt...
Ja. Na gut, da kann man noch besser werden, definitiv. Ja.
Und man denkt halt immer, naja, es wird schon gehen, aber dann, wenn man dann drin sitzt, ist es halt doch irgendwie unangenehm.
Ja. Ich mag diese gezwungenen Unterhaltungen nicht. Also, wenn man da klar regeln könnte, einsteigen, Kopfhörer aufsetzen, Klappe halten, wäre mir das wirklich...
Ein unsozialer Mensch. Ja. Mir genauso, aber viele stehen da auch drauf, glaube ich.
Ja.
Da Menschen kennenzulernen.
Die fahren wahrscheinlich irgendwo hin, wo sie gar nicht hin müssen, um sich
zu unterhalten.
Sehen da Leute mit unterwegs.
Ja.
Habt ihr noch Themen?
vorerst nicht. Dann, das war Tag 1 von der Republika.
Wir sagen vielen Dank, lieber Jojo, Kretsche, Beetlebum, Johannes.
Ach, morgen bin ich gar nicht mehr eingeladen.
Doch, du kannst doch.
Das kommt auf das Feedback von heute an, wenn wir es publishen.
Ihr publisht heute nur.
Vielen Dank, das müssen wir sehen.
Also dann, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Perfect. Yeah.